Okay, dann begrüße ich euch zum Chaos-Seminar, heute zum Thema Performance. Und zu dem Thema ist kommen über so, ja, das ist eigentlich mehr so eine Sammlung von Gedanken, die sich bei mir halt so aufgesammelt haben. Und die habe ich jetzt eben versucht, irgendwie in einer strukturierten Form zu bringen, dass eben ein Vortrag draus wird. Mal gucken, wie gut das dann nachher auch gelungen ist. Also es sind vor allem, würde ich sagen, einfach so Gedankenansätze, die sich alle ums Thema Performance dreht. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Ich will ein paar Fallstudien euch zeigen, also ein bisschen konkrete Fälle durchsprechen. Ich will ein bisschen darauf eingehen, wie man optimieren soll und wie man nicht optimieren soll. Und ich will zum Schluss auch noch so ein bisschen einen anderen Blickwinkel vielleicht auf das Thema aufwerfen. Und fangen wir mal wie eigentlich immer an. Was ist eigentlich Performance? Und heutzutage gucken wir in der Wikipedia, weil die weiß das. Computer Performance steht da, ist charakterisiert ist durch die Menge von nützlicher Arbeit, die ein Computersystem macht, im Verhältnis zu dem Aufwand an Zeit und an Ressourcen, der dafür notwendig ist. Also das Verhältnis von Aufwand und nützliche Arbeit, die dabei rauskommt. Das ist Computer Performance. Ja, die Definition, was nützliche Arbeit ist. Ich meine, die Computersysteme sind ja für irgendwas da. Und ja, es gibt auch nicht ganz so nützliche Software. Okay, und hier unter ist eben eine Liste von Blickwinkel jetzt da drauf, also was ist zum Beispiel, was wird als gute Computer-Performance angesehen, über schnelle Reaktionszeit, hoher Datendurchsatz, so Sache. Gut. Ja, also nochmal der erste Satz, das Verhältnis von nützlicher Arbeit zum Aufwand an, also Rechenzeit und Ressourcen. Ja, und da steigen wir jetzt mal ein. Wer kennt den noch nicht, den Useless? Also die Hälfte etwa, fast die Hälfte, weiß nicht, was der Useless Use of Cat Award ist. Vielleicht verbringe er zu wenig Zeit im Usenet. Allerdings kann man das auch wissen, ohne im Usenet zu sein. Also es ist eigentlich schon eine recht alte Sache. Wenn man so irgendwelche so Computerkonzepte oder so Hacker-Kulturkonzepte verstanden will, dann guckt man, kann man natürlich auch in der Wikipedia nachgucken, aber man kann auch einfach im Jargon-File nachgucken. Und da steht dann drin die Definition, was useless use of cat ist. Und zwar geht es eben darum, dass das Kommando cat das Dateia konkateniert, also zusammenhängt und ausgibt, wenn das verwendet wird in einem Szenario, wo es gar nicht notwendig ist. Und ich habe es eben hier mal vorgehoben. Wenn cat nur mit einer Datei arbeitet, dann wird natürlich nichts konkateniert. Und in dem Fall kann man cat quasi immer weglassen. Und ja, hier hat sie eben auch ein Beispiel dabei. Hier cat, file, pipe, irgendwas. Das cat gibt eben nur der Inhalt von der einen Datei aus. Und das kann man einfach auch ersetzen, indem man hier Eingabeumlenkung macht von der Datei. Dann liest das Kommando sumCommand direkt aus der Datei. Und das cat braucht es da dafür nicht. Oder alternativ kann man die Eingabeumlenkung auch hinterhin schreiben. Ja, und weil halt ziemlich oft so Beispiele aufkommen, wo cat irgendwas, pipe, Kommando steht, hat sich das halt so entwickelt, dass da so ein paar Shell-Skripte, die ein bisschen mehr Ahnung haben, dass die dann eben darauf hingewiesen haben, das Cat ist da überhaupt gar nicht notwendig. Und ich meine, Cat vom Namen, die arme Katze, die da verbraucht wird, das wäre vielleicht gar nicht notwendig, wenn man einfach hier die Eingabeumlenkung nutzt, die halt nicht so bekannt, nicht so populär ist, wie das Cat-Kommando. Ja, seit etwa 1995 findet man die im Usenet vor allem immer mal wieder. So quasi Award-Verleihung von, wenn in irgendwelche Beispiele eben Cat.HeyPipe drin steht, dann ist da Randall L. Schwartz. Das ist der, der die üblicherweise so verleiht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große Ehre ist, aber ist vielleicht doch auch ganz nett, so mal was zum Kriegen. Vielleicht findet ihr das auch mal in Foren, aber da ist, also Internetforen ist jetzt so populär wie im Usenet. Ja, hier habe ich mal so ein Beispiel, das ist vom Ende 1994 in der Newsgroup Comp Unix Shell von Randall Schwartz. Und da ging es irgendwie, ja, hier ein Newbie wollte Datei aufspalten. Und das hier war über sein Ansatz, cat-file irgendwas SED. Und dann kriegt er eben hier den Useless Use of Cat Award verliehen. Und Randall freut sich schon, dass er ihn gleich am Anfang von der Woche verleihen kann. Genau. Und schön ist, dass es letztendlich immer konstruktive Kritik ist. Also in den ganzen Beispielen, die ich gefunden habe, ist nie dran gestanden, hier hast du den Award und du bist blöd und so, sondern es steht immer dabei, was der Grund ist und ein Vorschlag, wie man es besser machen kann. Also das hat sich da etabliert. Also hier die Erklärung in dem Absatz und hier dann das Beispiel, wie man es eben auch machen könnte. Das ist wirklich sehr schön zum Sehen, dass immer wenn der Award verliehen wird, wird auch immer erklärt, weshalb und wie man es besser machen könnte. Ja, Randall Schwartz ist schon ziemlich lang dabei. Ja, seit 1977, da hat er John Lyons sein Lyons-Book geschrieben. Das war die 6. Edition von Unix. Also ziemlich am Anfang. Hier nochmal ein Beispiel. Das stimmt, heute brichst du nur die Sternchen um 19 machen, nicht um die 77. Ja, wir haben auch hier das Mikrofon.
Danke. Ich wollte nur kurz fragen, wenn ich den Cat so mit Cat schreibe, dann macht das irgendwie mehr Sinn, wenn ich das vielleicht extenden möchte zu mehreren Dateien, oder? Weil das geht mit da unten nicht, oder?
Ja, die Eingabeumlenkung hier, die funktioniert nur mit einer Datei.
Ja, okay.
Cat, wenn man mehrere Dateien hat, dann ist Cat notwendig und das ist auch der Sinn von Cat. Ganz rüber.
Um syntaktisch dem Stil zu folgen, ich habe teilweise Interesse daran, Shell-Skripte so zu schreiben, dass sie unerfahrene Kollegen lesen können. Das heißt, es ist wichtig, dass sie syntaktisch einer Reihenfolge folgen. Zum Beispiel, dass die Dateien, die gelesen werden, vorne stehen und nicht hinten dran. Mhm. Aber in dem schönen Beispiel mit der Set-Syntax und dem Eingabeumlenken File, könntest du daraus einen komplexeren Kommando machen, zum Beispiel Dollar Klammer auf und mehrere Dateien einketten?
In welchem Fall? Hier im ersten oder im zweiten?
Im zweiten.
Nee, also das geht nur mit einer Datei.
Wenn wir jetzt die Shell-Syntax von Bash verwenden und sagen Dollar Klammer auf oder du wirst wahrscheinlich Backtick verwenden, kann man da noch ein Cat dranhängen und das umlenken?
Wenn du die Ausgabe von einem Kommando umlenken willst, dann brauchst du immer ein Pipe-Symbol. Das hier ist nur die Umlenkung der Standardeingabe, nicht vom Terminal, sondern von der Datei. Also hier gibt es keine Möglichkeit, irgendwie irgendwie mit Klammerer oder so irgendein Kommando da reinzupacken. Zumindest nicht in eine portable Bourne Shell. Also was Z-Shell oder so vielleicht kann, keine Ahnung. Aber portabel geht's so nur mit einer Datei und sonst eben hier mit cat irgendwas pipe. Hier einfach zum Verdeutlichen nochmal genauso ein Beispiel. Es wird zitiert, wie er es gemacht hat. Es wird erklärt, wie man es sonst machen könnte und halt die Motivation, ja, die useless uses of cats soll das weg. Hier, da sieht man schön, aus welcher Zeit das kommt. Da gibt es ja noch C-Shell-Skripte. Ich meine, die sind heutzutage quasi ausgestorben, würde ich sagen. Ganz nett. Hier in dem Beispiel, das hier sind Single-Ticks hier oben. Der Dateiname sieht ein bisschen seltsam aus. Das ist im aktuellen Verzeichnis, ein Unterverzeichnis Work, und da drin eine Datei, die aus zwei Spaces besteht. Ganz nett, was es nicht alles gibt. Ach, das gehört einfach zu dem Thread, was davor war. Hier ist C-Shell involviert oder es ist genau gleich von der Syntax. Hier nochmal ein Beispiel, jetzt mit der While-Schleife. Und mal wieder gibt es einen Useless Use of Cat Award. Wieder hier die Erklärung. Und ja, hier unter hat er immer so seine nette Abschlusssätze. Ja, man sieht schon, er ist ein Perl-Programmer. Ja, wieso gibt es die Useless Use of Cat Awards? Randall Schwartz ist just another Perl-Hacker. Also wer mit der Perl-Community Kontakt gehabt hat, der kennt das. Die Abkürzung hier steht für just another Perl-Hacker. Er ist eben schon ziemlich lang dabei und in der Perl-Community gleich am Anfang schon. Er hat bei den bekannten Büchern mitgeschrieben und wie viele andere in der Perl-Community teilt er halt eben auch die Sichtweise der Perl-Programmierer auf die Welt, auf Programmierwelt. Und die Sichtweise, die kommt quasi aus der Geschichte und hier kommt jetzt der Geschichtseinschub. Um zu verstehen, weshalb die Perl-Programmierer so denken, muss man quasi verstehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und es fängt an, ganz am Anfang, Version 1 Unix, die Shell, da gibt es eine Bourne-Shell, sondern Ken Thompson, der eben ja, Unix hauptsächlich entwickelt hat, hat seine eigene Shell geschrieben, die Thompson-Shell. Das ist die erste Shell, die es für Unix gibt. Und die gibt es von der 1. bis zur 6. Version. Und in der 7. Version kommt dann Stephen Bourne und schreibt die Bourne Shell, die wir jetzt alle kennen. Und die Thompson Shell nennt man eben auch V6 Shell, weil es halt bis zur Version 6 im Einsatz war, oder OSH für Old Shell. Die waren deutlich rudimentärer und deutlich abgespeckter. Also es gibt in der Thompson Shell gibt es noch keine Programmierkonstrukte, sondern das if ist nicht Teil der Shell, sondern ist ein separates Kommando. Genauso, es gibt keine Schleife, while ist nicht einbaut in die Shell, sondern es gibt halt ein Go-To-Kommando. Und damit kann man irgendwelche Labels im Shell-Skript anspringen. Also die Shell selber hat keine Kontrollstrukturen, sondern die werden über separate Kommandos realisiert. Und sogar das Globbing, also wenn man Stern in der Shell benutzt oder Fragezeichen, um irgendwie auf mehrere Dateien zu matchen, auch das ist nicht Teil von der Shell, sondern das lagert die Shell aus in das Kommando, das sich glob nennt. Also die Shell übergibt quasi die Kommandozeile dem glob und das glob-Kommando guckt, hat es da irgendwelche Sterne oder Fragezeichen drin. Wenn es die drin hat, expandiert es und ruft dann das verlangte Kommando auf. Also es ist alles separat geteilt.
Wusstest du, dass die Tab-Expansion in der Bash auch ein externes Kommando aufruft? Das ist mir letztens mal irgendwie seltsam aufgestoßen, als ich Tab gedrückt habe und dann irgendeine komische Fehlermeldung kam und ich dachte, was ist das denn?
Weil es nicht in der Shell selber war, sondern weil das selber ja. extra Kommando dann die Fehlermeldung gebracht hat. Ja. Ich meine, das macht ja Sinn, Sachen auszulagern. Nur bei so ganz aus heutiger Sicht ganz grundlegende Sachen kann man sich quasi nicht vorstellen, dass die mal separat waren. Und da sie jetzt einbaut sind, ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass es ein bisschen ein Übereifer war, das damals auszulagern. Vielleicht. Also ich meine, in Unix wird ja viel ausgelagert, damit man eben separate Kommandos hat, die man kombinieren kann. Damals, ganz am Anfang, hat man das eben, oder haben die das doch versucht, wie weit können sie die Idee treiben, dass sogar so, heute würde man sagen, einfach wichtige und fundamentale Funktionen der Shell, dass die sogar ausgelagert sind. Ja, dann mit der Bourne Shell sind die integriert. Es gibt eine While-Schleife, es gibt das If, das Globbing ist alles integriert. Shell ist ein bisschen komfortabler. Mit der Zeit entstehen da neue Kommandos. SED kommt irgendwann dazu, AWK erst viel später und so. In Unix programmiert man halt entweder C, wenn man so richtige Programmiersprache braucht. Man programmiert vielleicht auch mal was in AWK, was jetzt aber eher nicht so gängig ist, und macht halt ziemlich viel Shell-Scripting. Und beim Shell-Scripting, also gerade wenn es um Zeichenkette Operationen geht, irgendwie um Textverarbeitung, das will man nicht in C machen, das macht man halt in der Shell. Und in der Shell wird eben das ganze Programm aufgebaut aus verschiedenen Kommandos, die man aufruft, die irgendwie interagieren. Also irgendwelche Pipelines und Überschleifer und so. Und da verwendet man dann halt cut und tl und sed und so weiter und kombiniert das. Und bei größeren Shell-Skripte wird es dann ziemlich schnell notwendig, dass man ziemlich viele Prozesse erzeugt. Weil jedes von den Kommandos braucht halt einen Fork, dann wird ein neuer Prozess erzeugt, dann wird exec aufgerufen und das Kommando. Und so ist dann irgendwie eine komplexe Kommandozeile, führt halt dazu, dass einige Prozesse erst erzeugt werden müssen. Die arbeiten dann irgendwie miteinander, um eben dann irgendeine Operation auszuführen. Auch wenn es recht triviale Operationen vielleicht sind, trotzdem ist meistens notwendig mehrere Prozesse zum Starten. Und damals war das eben recht langsam. Also Fork, bevor so Virtual Memory und sowas gegeben hat, war es halt so, dass dann auch immer der ganze Adressraum kopiert hat, Prozessadressraum hat kopiert werden müssen und so weiter. Das ist heutzutage viel, viel schneller als damals. Rechner war dann natürlich auch langsamer. Und deshalb war Shell-Programmierung immer was einfach auch langsam war. Gerade wenn man über was Komplexeres gemacht hat. Zudem war es so, dass es damals auch einiges an irgendwelche Längenbegrenzungen gegeben hat. Also das, was wir heute an Komfort von den GNU-Utilities gewohnt sind, dass die einfach Speicher allozieren, so viel, wie sie halt brauchen, um irgendeine Textzeile aufzunehmen. Das war damals nicht so, sondern im Normalfall haben die ganze Programme Puffer von fester Länge einbaut gehabt, das war dann 1024 Zeichen oder sowas, mit dem Gedanke, es wird schon reicher. Und je mehr man dann halt da gemacht hat, desto eher ist man dann auch an so Längenbegrenzungen gestoßen. Und so aus der Umgebung entsteht dann eben Perl. Perl hat ganz viel Ähnlichkeit mit, also die Konzepte von Perl haben ganz viel Ähnlichkeit mit der Shell-Programmierung von damals. Also wenn man SED und AWK und TL und so kennt, das findet man alles bei Perl wieder, als gerade das S-Kommando in Perl, das ist einfach nur SED. Das ist genau das Gleiche. Und so ist Perl einfach ein Ersatz für so Pipelines aus verschiedenen Einzelprogrammen und das Ganze in eure Programmiersprache hineinpackt. fühlt sich gleich an, man macht die gleiche Sache damit, aber es ist deutlich schneller, weil es ist alles in der Programmiersprache und man muss halt keine zusätzlichen Prozesse erzeugen. Auch so Längerbegrenzungen gibt es einfach nicht mehr, weil das in Perl halt dann entsprechend dynamisch der Speicher alloziert wird. Also sehr bequem, sehr viel schneller für genau das gleiche Aufgabenfeld. Und deshalb ist dann Perl eben so schnell populär geworden, deshalb ist so gut aufgenommen worden, weil es halt plötzlich schnell und komfortabel war für genau das Gleiche. So, und jetzt wieder zurück zur Perl-Community, zu dem Denker da. Das ist die Perl-Programmierer, die sind quasi, das sind die, die es toll gefunden haben, dass man das jetzt alles in der Programmiersprache machen kann. Dass man jetzt nicht mehr einzelne Shell-Skripte aufrufen müssen, dass man nicht mehr auf das Quoting in der Shell, dass man da nicht mehr dran denken müssen, dass man lauter coole Features sind und so. Und dass es vor allem viel schneller ist. Und also die Motivation, irgendwas schnell und kurz und einfach zu machen, das steckt irgendwie so in der Perl-Community drin. Und Randall Schwartz ist eben ein Perl-Hacker und ein Perl-Hacker, der optimiert gern halt mal irgendwo was weg, zum Beispiel so ein useless cat. Und das jetzt eben zum Verständnis, wie ist zu dem Ganzen gekommen. Das sind die Perl-Programmierer, die eben einsparen, was nicht notwendig ist. Und so eben auch die Cats, die es da so ab und zu mal gibt, die nicht notwendig sind. Ja, warum tauchen die ganze Cats da eigentlich auf? Also wieso schreiben die Programmierer die nach? Wieso nehmen die nicht einfach so Eingabeumlenkungen? Also ich meine, die können das ja einfach gleich richtig machen. Wieso machen sie das nicht?
Also ich kann sagen, warum ich Cat immer benutzt habe. Ich habe irgendwann mal angefangen, von VMS auf Unix umzusteigen und da hieß es, ja, der Type-Command heißt hier Cat. Punkt. Okay. Nichts mit zusammensetzen oder so.
Wenn man es halt so gelernt hat und wer es einfach war und funktioniert hat.
Okay, Test. Erweiterbarkeit ist den anderen Grund, so wie ich
vorher... Der Erweiterbarkeit, dass man eben statt einer Datei auch zwei oder drei angeben
kann. Genau. Ja.
Wobei man vermutlich in 90% der Fälle nur eine Datei hat.
Wir wollen das universelle Tool haben.
Das universelle Tool.
Also bei mir ist es häufig so, ich sage erstmal Cat-Dateiname und dann denke ich mir, oh scheiße, das war doch zu lang. Und wenn ich dann Pfeil nach oben drücke, dann könnt ihr jetzt entweder nach vorne springen und das Cat durch ein Less ersetzen oder ihr könnt einfach Pipe Less dahinter schreiben. Dann entscheide ich mich meistens fürs Zweite, weil es dann bloß dahinter schreiben muss.
Also bevor du überlegst, was du machen willst, denkst du einfach die Datei. Und
genau.
Jetzt,
Ja, häufig ist ja dann klein genug, dass man sie ganz sehen kann und dann ist doch das Terminal immer ein bisschen kleiner. Yeah. Was anderes wollte ich noch erwähnen. Du hast schon mehrere Beispiele gezeigt, wo man das dann durch eine Eingabeumlenkung mit kleiner ersetzt. Viele von den Programmen wie SED, die können aber auch einen Dateinamen als Argument kriegen. Dann können sie sich das Kleinerzeichen ersparen. Und ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen effizienter, weil dann das Programm selber den Open macht und nicht die Shell und hinterher das Ganze nur irgendwie umgebogen werden muss, dass das Standard-In auch wirklich dann von da kommt.
Also ob es effizienter ist, glaubt, das macht nicht viel Unterschied, weil entweder Shell oder das Kommando muss die Datei öffnen und man muss halt die Datei-Deskriptoren,
ja, die muss dann halt übergeben halt und richtig hinbiegen, ja. Dass die dann durch die Pipe geht.
Also weshalb das Beispiel mit der Eingabeumlenkung da immer verwendet wird, ist das, dass das quasi... Das ist quasi das Äquivalent, weil dann fließen die Daten auf der Standardeingabe weiterhin in das Kommando. Wenn das Kommando selber den Dateinamen nimmt, dann muss das Kommando die Datei öffnen. Das ist also ein anderes Konzept, das meistens auch funktioniert, aber bei TR zum Beispiel nicht. TR kann nämlich keine Datei eröffnen. TR liest nur von der Standardeingabe. Deshalb die Form mit dem kleinen Zeichen, mit Eingabeumlenkung, das funktioniert genau gleich, egal was es für ein Kommando ist. Aber du hast recht, bei den meisten Kommandos kann man einfach auch Dateinamen angeben. Genau, was den Vorteil hat, dass das Kommando weiß, wie die Datei heißt, und nicht nur weiß, dass der Data von Standard in kommt. Ja, was ich mir so überlegt habe, wieso Programmierer CAT benutzt. Naja, der erste Punkt ist eigentlich kein Grund, wieso sie es benutzt, sondern ein Grund, weshalb sie es nicht aufgeben. Sie geben es nicht auf, weil sie keinen Nachteil, keinen Performance-Nachteil spüren. Also ich behaupte einfach mal, auch wenn durch das CAT ein weiterer Prozess erzeugt wird, und das ist ja auch in den 90er Jahren schon passiert, scheinbar ist das nicht spürbar für den Programmierer, dass es langsamer ist. Und wenn es nicht spürbar ist, weshalb soll man dann seine Gewohnheit ändern? Also es gibt scheinbar keine Motivation, darauf zu verzichten aus Performance-Sicht. Was ein richtiger Grund ist, weshalb es das macht, also Sie könnten ja gleich anfangen mit der Eingabeumlenkung, wenn man irgendjemand erklärt, wie Schaltprogrammierung funktioniert, dann müsste man das CAT-Kommando ja gar nicht zeigen, sondern man könnte einfach sagen, hier nimmst du die Eingabeumlenkung. Ich glaube, das liegt daran, dass bei Unix in der Shell, was man lernt, sind Pipelines. Das ist ein Konzept, das wir, ein Modell, das wir im Kopf haben, eine Pipeline. Das heißt, vorne ist irgendeine Datenquelle und dann fließen die Daten in den Filter und in den Filter und in den Filter und irgendwo hinter kommen sie wieder raus in irgendeine Senke. Also das ist einfach so Pipes and Filters Konzept. Und das haben wir alle im Kopf und deshalb fangen wir vorne immer mit der Quelle an. Also wo kommt was raus? Und dann erst überlegen wir uns, was haben wir für Filter. Und CAT ist eben eine generische Quelle. CAT ist einfach ein Kommando, das Inhalte von Datei ausgibt. Also man kann eigentlich immer in jeder Pipeline kann man vorne CAT-Datei-Pipe schreiben. Und weil das so generisch ist, gefällt uns das so gut. Das passt so perfekt zu dem Pipes- und Filter-Ansatz, zu unserem Modell im Kopf. Da muss man nämlich nicht überlegen, habe ich jetzt eine Datei, habe ich mehrere Dateien. Man muss nicht, also ich meine, man kann die Eingabeumlenkung ja auch hinter dem Kommando machen oder die Datei ja als Argumente dem Kommando übergeben. Aber das ist alles, das passt ja nicht mehr zur Reihenfolge. Weil dann kommt erst das Kommando, dann die Datenquelle und dann geht es weiter. Und ich glaube, das ist so der Grund, wieso wir das so gern benutzen, das CAT am Anfang, weil das halt einfach die generische Quelle ist. Und insofern ist es eben die Syntax, wie wir das nachschreiben, die passt so zu der Semantik von dem Ganzen, zu unserem Datamodell im Kopf. Ja, hier mal so ein paar Beispiele. Also ich meine, das Erste, das ist das, was da der Useless Use of CAT Award wo der gern verliehen wird. Weil hier ist das einfach, müsste nicht sein, man könnte es eben genau so schreiben, das A als Argument übergeben, weil die meisten FU-Programme können das eben aus der Datei lesen. Oder halt mit der Eingabeumlenkung, so. Oder die Eingabeumlenkung, die kann man halt vorne oder hinter hinschreiben. Das Vierte passt dann schon wieder ein bisschen besser zu unserem Modell im Kopf, nämlich links Datenquelle und dann kommen die Filter. Das ist der Grund, wieso ich habe mir das angewöhnt, es meistens so zum Schreiben, weil das halt einfach mehr Sinn macht, links mit der Datenquelle anzufangen und dann nach rechts zum Schaffen. Dann kann man nämlich von links nach rechts lesen und muss nicht hier so hin und her springen. Genau. Aber hier halt bei mehreren Dateien gibt es eben bloß den letzten Ansatz. Die fünfte Zeile, wenn man aus mehreren Dateien lesen will, geht es nur so. Und insofern passt halt hier die erste Zeile wieder gut dazu, weil die sind halt einfach gleich. Also die passen halt zum gleichen Schema, da muss man sich nicht hier jedes Mal umdenken. Das ist dann so ein Idiom, also immer wieder das gleiche Konzept. Ja, hier nochmal Syntaxbeispiele. Foo liest aus der Datei A und schreibt nach B. So die erste Zeile, das war so das, was ich, wo ich mich ganz am Anfang beschäftigt habe mit Shell-Programmierung, das war das, was ich so als erstes gesehen habe. Und da ist dann dran gestanden, ja, das Kommando Foo liest aus A und schreibt nach B. Und ich habe mir immer überlegt, die Syntax irgendwie, mir leuchtet das Ei. Das sieht irgendwie so aus wie der Raumschiff-Operator bei Perl. Also irgendwie, wieso ist das A geklammert? Also ich habe es mir halt irgendwie, also ich habe es nicht verstanden. Die Syntax hat nicht ihre Semantik verdeutlicht. Das ist der Grund, wieso ich es viel lieber so schreibe, weil hier ist das A an die vordere Klammer und das B an die hintere Klammer gebunden. Und es gibt halt keine so symmetrische Klammerung wie hier um das A. Also als Anfänger ist mir das extrem schwer gefallen, das irgendwie klar zu kriegen, dass hier aus A gelesen wird und nach B geschrieben wird. Was in dem Fall schon eher verdeutlicht wird. Und in so einem Fall, wo es hier das A links ist, dann das Kommando und hinter das B, da wird es dann nochmal deutlicher. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Syntax zeigt, was dahinter steckt. Im Übrigen, in der ersten Shells war nur hier die zweite Variante möglich. Also dass es da ein Whitespace dazwischen haben darf, das gab es am Anfang nicht. Genau, allerdings ist das auch schon lang, lang her. Ja, und hier nochmal der ganze Fall mit einem komplexen Shell-Befehl, eben mit einer Schleife, einer While-Schleife. Da gibt es gewisse Unterschiede zwischen so komplexen Befehle und so einfache Befehle wie hier. Und zwar hier die Variante, wieder cat, Datei pipe, das ist ja das, was ein useless use of cat ist. Wenn man hier versucht, die Eingabeumlenkung vorne zu machen, dann fällt man schnell auf die Schnauze, weil das ist nämlich nicht erlaubt. Die zweite Zeile erkennt Shell nicht. Wenn man komplexes Kommando hat, dann geht die Eingabeumlenkung nur hinter. Und das ist natürlich äußerst hässlich, weil dann funktioniert das Konzept von hier oben, das ja eigentlich ganz nett war, weil das sieht fast so aus wie das Cat-Beispiel. Das funktioniert hier bei der While-Schleife eben nicht.
Ich mag mal wissen, wie die Eingabeumleitung funktioniert, wenn du mehrere Eingabekanäle haben möchtest. Du kannst dir mit der Shell weitere File-Deskriptoren aufmachen und Dateien reinlegen. Und in meinem speziellen Fall hatte ich zwei Dateien, die ich mit dem Shell-Skript öffnen wollte und an Perl weiterreichen als zwei File-Deskriptoren, um darauf Operationen auszuführen.
Also du kannst mehrere, also du hast nur eine Standardeingabe, aber du kannst mehrere File-Deskriptoren kannst lesen.
Und ich wollte zwei Dateien auf je einen öffnenden File-Deskriptor legen und diese öffnenden Deskriptoren ins Perl-Skript reinreichen.
Du brauchst pro Datei brauchst einen File-Deskriptor.
Ja.
Und da kannst du halt irgendwelche nehmen, 3, 4, 5, und das kann man im Unzeichen, kannst sagen, welche File-Deskriptor du verwenden willst.
Und wie übergibst du dir ins nächste Programm? Syntaktisch?
Also so viel ich weiß, in der Shell. Ja, also einer ist kein Problem, Standard in. Und die andere, wenn die geöffnet sind. Doch, also ich meine auch, dass du die einfach öffnen kannst und dann.
Ja, ich behaupte, das wäre dann kleiner gleich and 3 c und dann kleiner gleich, kleiner a.
Das hier ist jetzt a und. So. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie benutzt. Aber so wird es wohl funktionieren, weil Standardausgabe lenkt man so um nach out und. Ah, ne, Moment. So muss das sein. Und hier, das ist Standard out. Standard. Das ist, wenn du File-Deskriptor kopieren willst auf einen anderen. Das ist der System Called DUP, D-U-P. Ja, das Unzeichen, das ist um einen File-Deskriptor zum Kopieren. Also du kannst hier den File-Deskriptor 1, also Standard Out Aus, umleiten und dann kannst du sagen, der zweite soll auch dahin gehen, wo der erste hingeht. Ja.
Ein bisschen ketzerische Frage, wenn das so ein großes Problem ist, dass ich auch in heutiger Zeit das noch als Problem sehe, dass da aus Versehen mal ein Prozess geforkt wird, warum gehe ich nicht einfach her und sage der Shell, sie soll erkennen, wenn ein Cat dran steht mit einem Argument und wir das dann intern umbauen?
Ja, sehr gute Frage. Ja, das wäre quasi dann eine intelligente Shell halt, so wie es auch intelligente C-Compiler gibt, die halt irgendwas optimieren, das wäre halt ein optimierender Interpreter. Also ich bin ja der Meinung, dass es gar keinen Bedarf gibt, sich wegen dem einen Prozess Gedanken zu machen. Aber der Useless Use of Cat Award, der hält sich halt, der ist nicht aus zum Rotter. Also insofern müsste man vielleicht hier das Beispiel hier genau andersrum, müssten wir hier genau andersrum argumentieren. Help stamp out the Useless Use of Cat Award. Ja, ich meine, das ist halt auch irgendwie so der Grund, weshalb ich überhaupt über das Zeug heute schwätze, weil ich bin der Meinung, dass man das Cat halt einfach hinschreiben sollte, dass man sich da keine Gedanken machen sollte. Ja, so viel mal zu Cat. Gibt es da noch Fragen? Sonst können wir auch gerne nachher noch diskutieren. Ja, mein nächstes Beispiel. RSS to E-Mail, wer kennt das? Gar niemand? Oh, das ist schade, ich finde das ist wirklich ein tolles Tool. Das ist nämlich ein RSS to E-Mail Gateway. Hätte man fast sich denken können. Wenn man nicht unbedingt viel Spaß hat, einen Feedreader zum Benutzen, gerade auf der, ja, ich meine, ein Newsbeutel ist auch auf der Kommandozeile ganz nett oder wird gern eingesetzt. Aber wenn man nicht einfach nochmal ein separates Programm benutzen will, sondern man sagt, so ein Feed, das sind eigentlich bloß Artikel, das ist eigentlich bloß Text in den meisten Fällen, das ist eigentlich fast wie E-Mail, ich lasse es mir doch einfach per E-Mail schicken. Und genau das macht RSS to E-Mail eben. Es fragt eben so Feeds ab und was ein neuer Artikel kommt, wird einfach eine E-Mail packt und versendet. Ich habe das seit Jahren inzwischen im Einsatz und bin sehr zufrieden. Es ist einfach praktisch, das ist wie eine Mailingliste dann. Also, nö, das mache ich nicht.
Ja. Wo wir hier gerade über Effizienz reden, ist es nicht sehr ineffizient. Wir produzieren mehrfach Speicher, den wir belegen, wenn wir es zu E-Mails generieren, anstatt dass wir einfach nur eine dynamische Abfrage von einer News-Inhalten haben.
Du meinst, dass da mehr Text in der E-Mail drin steckt?
Nein, ich habe ja eine Mail. Das heißt, ich habe sie mindestens einmal auf dem Server gespeichert und vielleicht noch auf meinem Client und vielleicht auf dem zweiten Client auch noch. Und ein RSS-Feed ist ja einfach nur noch, ich frage den Server an, ja, gib mir mal und er gibt mir Sachen und die muss ich gar nicht mehr speichern.
Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Das ist vielleicht auch so eine Diskussion, wie der Unterschied zwischen POP und IMAP. Also ich meine, das geht auf jeden Fall hier drüber hinaus, aus meiner Sicht. Eigentlich will ich gar nicht auf RSS to E-Mail eingehen, sondern das ist nur mein Fallbeispiel. Also ob jetzt RSS to E-Mail performantisch oder nicht, oder effizientisch oder nicht, da müssen wir separat drüber diskutieren. Mir geht es darum, um eine Implementierungssache in RSS to E-Mail. Und dazu will ich das einfach hier mal direkt euch zeigen. Das ist hier die Website. Die Website, die habe ich hier. Können wir uns mal angucken. Also ich brauche es nicht nur so zu Web, aber schon auch mal gern so. Ja, es ist ein freies Tool für Windows und Unix und so weiter. Hier vielleicht auch schon mal, also als erstes mal für Windows und dann für Unix. Man kann das runterladen. Hier jeweils in Versionen. Das habe ich schon gemacht. Da. Hier ist es. Dann gucken wir mal rein. Okay. Sieht eigentlich gar nicht so umfangreich aus. Ihr könnt ja hier mal die README angucken. Eigentlich steht hier bloß drin, was auf der Website auch ist. Ich muss hier irgendwie in seinen Account anlegen und dann irgendwelche Feeds dazufügen. Okay, aber wir können ja trotzdem mal probieren, was so passiert. Ah, okay. Irgendwie, er braucht auf jeden Fall hier mal New. Und der E-Mail-Adresse, das sage ich mal hier. Okay. Jetzt hat er hier, hat die Python-Skripte kompiliert und hat hier also feeds.dat angelegt. Und dann sagen wir mal List. Okay. Er listet, ich kann das hier nochmal so aufrufen. Das ist, was man da damit machen kann. Man kann eben einen neuen Account anlegen, man kann irgendwie seine E-Mail-Adresse ändern. Man kann das Ding starten, dass er Feeds abholt. Man kann Feed dazufügen, sie auflisten lassen und hier irgendwie noch löschen und so weiter. Also beim Auflisten sind noch keine drin, dann mache ich mal einen dazu. Okay, das ist jetzt mein eigener. Der ist jetzt drin. Könnten wir mal. Das aktuelle Verzeichnis dazu ist ein bisschen einfacher zum Tippen. So, und jetzt sagt er, hier hat es jetzt ein Feed und der wird auch an mailo@localhost geschickt. Dann machen wir dann zwei dazu. Was haben wir da noch? Was das wohl für einer ist. Okay, jetzt haben wir zwei Feeds und dann machen wir vielleicht noch einen dazu, den man jetzt an jemand anders schickert. Und zwar der Planet Debian vielleicht. Und den können wir dann auch hier an bob@host schicken lassen. Okay, gucken wir nochmal. Ja, er zeigt das hier einfach alles ganz nett an. Und wenn man hier nochmal guckt, hier in der feeds.dat, da hat es das irgendwie neu gespeichert scheinbar. Ja, wo waren wir? Code. Das R2E ist einfach bloß ein Shell-Skript, das RSS2-E-Mail aufruft mit feeds.dat als erstes Argument und was man halt sonst noch so übergibt. Dann gucken wir doch mal das RSS2-E-Mail an. Python-Skript, 1000 Zeilen. Ja, hier vielleicht ganz nett zum Sehen. Da, wer das entwickelt hat, zumindest erster. Ja, sieht man es nochmal. Original Author. Ja, halt hier irgendwie Python-Code. Kann man lesen oder nicht. Und jetzt gucken wir mal, was mit dem ersten Argument passiert. Hier in der Main-Funktion. Da wird... Hier ist die Zuweisung. Das erste Argument wird der Variable Feed-File übergeben. Das war feeds.dat. Und die weiteren Argumente dann hier hinter. Guck mal, wo Feedfile so vorkommt. Feedfile hier, da wird was gläser. Feedfile Object Pickle.load und dann kommt hier irgend so Feeds Objekt oder irgend sowas raus. Okay. Das Ganze interessiert uns, weil interessant ist, was das hier für wie die Daten gespeichert sind. Das hier ist jetzt meine Feeds-Datei. Da steckt hier irgendwie die URLs drin und die E-Mail-Adresse und so weiter in irgendeinem Format. Und die Frage ist, was für Format? Und das war eben hier. Habe ich das mir rausgesucht, indem ich halt geguckt habe, wo wird Feedfile gläser. Und habe hier pickle.load gefunden. Also scheinbar, ich kenne mich jetzt mit Python nicht so aus, scheinbar ist das Pickle, kann da irgendwie was rauslesen. Und wenn man dann mal guckt, Pickle Load, Pickle Dump, also scheinbar schreibt das und liest das Ding. Und dann gucken wir mal hier in Import, cPickle as Pickle. Also scheinbar ist das irgendein so Modul, das eben das Format schreibt und liest. Ja, das ist ja ein Modul, um Objekte zum Serialisieren. Objekte zum Serialisieren und dann sieht es halt eben so aus, ein serialisiertes Objekt in Python. Ja, ich habe mich gefragt, wie sieht es aus mit der Menschenlesbarkeit von dem? Ich meine, ich habe was in Ziffern können, aber irgendwie so das Ganze hier dazwischen, da habe ich halt keine Ahnung. Ja, Mixture of Static and Dynamic Data, das sollte man vielleicht hier mal noch demonstrieren. Wir machen jetzt, hole die mal ab. Zwei Run. Jetzt holt er sich das Zeug irgendwann. Ja, eigentlich schon. Ja, cPickle ist einfach nur alternative Implementierung in C statt in Python, damit es schneller ist. Sei wohl. Okay. Pickle als Binärformat. Weißt du das? Ja. Aber. Also es ist deutlich schneller, weil es in C implementiert ist. Ja, es gibt Pickle und C-Pickle. Und du meinst, dass das normale Pickle ein Binärformat abspeichert? Okay. Also ich habe das irgendwie auch in Erinnerung gehabt, dass es ein Binärformat gewesen sei. Vielleicht war das in der alten Version so. Ich weiß es einfach nicht. Wir können ja hier mal kurz gucken nach der Mail. Es ist jetzt angekommen. Ich habe ein paar Mails importiert und finde hier irgendwie Mails von dem Block, Mails von dem Block. Und der Bob, der hier ist, der hat auch noch Mail gekriegt. Planet Debian. Okay. Also es hat scheinbar funktioniert. Wir können ja die hier mal angucken. Naja, steckt jetzt hier halt irgendwo drin. Und die Feeds-Datei ist ein bisschen größer, oder? Wir gucken nochmal rein. Und hier tauche jetzt irgendwie so Scene Active. Hier vielleicht ein Timestamp oder was auch immer. Hier taucht jetzt irgendwie alles auf, was runtergeladen worden ist. Und das sind ja dynamische Daten, würde ich sagen. Jedes Mal, wenn es eine Message runterlädt, dann taucht die hier auf. Wohingegen das hier sind statische Daten, also welche Feeds habe ich abonniert. Ist hier gemixt. Aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz so schön. Ja, ich habe mich gefragt, wie sieht es denn aus mit der Hebelwirkung von Software? Und zwar habe ich das Problem gehabt, ich habe irgendwie so 10 Feeds gehabt und wollte bei alle die E-Mail-Adresse umstellen. Und wie macht man das? Auf dem richtigen Weg. Man kann bloß hier die Default-E-Mail-Adresse, aber wenn man explizit eine gesetzt hat, dann geht es jetzt so einfach. Das heißt, man muss so ein Feed löschen und dann neu anlegen. Gut, jetzt löschen wir hier mal den zweiten, gebe da eine E-Mail-Adresse an. Es geht auch nicht del, sondern man muss delete eingeben und dann sage ich der zweite. So, und jetzt sagt er hier, plötzlich sind die hier alle durchgerutscht und ich muss jetzt, um der nächste zum Löschen, entweder wieder List aufführen, um zu wissen, was für Nummer die jetzt sind, oder ich muss von hinterher löschen. Also ich kann nicht einfach sagen, ich will bei alle irgendwie die E-Mail-Adresse ändern oder ich will sonst irgendwie auf den alle Feeds irgendwas machen. Also was ich mir wünschen wird, ist, ich öffne die Datei, so quasi so eine Liste mit Feed-URLs im Editor und dann mache ich über ein cooles Kommando, um in alle Zeiten irgendwas zu ändern. Ist hier leider nicht möglich. Es ist vielleicht hier irgendwas möglich, vielleicht wenn ich hier oben das, aber wer weiß, vielleicht hat es da Prüfsumme drin oder keine Ahnung. Wer weiß, wie das Format aufgebaut ist. Also es wär schön, wenn da nicht so so ein geheimes Format, sage ich mal, dahinter liegt, dass man nur über so eine genau definierte Programmschnittstelle bedienen kann, sondern wenn das einfach Textdatei ist, wo ich mit meinem Editor irgendwas bearbeiten kann. Ja, also wenn man da mal größere Änderungen machen will, das ist wirklich nervig. Das ist so halt eher so Write-Once-System. Also ich kann halt immer wieder ein Feed dazufügen, das geht ganz einfach, aber irgendwas dran bearbeiten ist doch ein bisschen schwierig. Ja, wieso benutzt man überhaupt Pickle? Also es ist nicht so, dass das serialisierte Format irgendwie die Daten schützen würde. Also wenn man das sagen würde, ach, der Benutzer, der soll da gar nicht mit seinem Editor was machen, weil wer weiß, was der da drinnen macht. Das ändert nichts dran, weil hier in einem serialisierten Format kann der Nutzer genauso was kaputt machen. Und überhaupt das serialisierte Format, das ändert sich vielleicht. Also ich meine, das bildet genau die interne Datastruktur ab von dem Python-Skript. Wenn sich die interne Datastruktur jetzt ändert bei der nächsten Version von RSS to E-Mail, kann ich dann die alte Datei noch lesen? Vermutlich nicht, weil plötzlich hat die Datastruktur ja irgendwelche andere Elemente und dann kann ich nicht, wenn ich Datastruktur A serialisiert habe, kann ich sie nicht deserialisieren in Datastruktur B. Also irgendwie ist das alles ein bisschen schwierig. Allerdings, zum Glück, es ist zumindest Plain Text, also es ist kein Binärformat, zumindest in dem Fall hier. Aber oft wird ja auch binär serialisiert. Ja, wieso serialisiert man überhaupt? Wieso haben die das gemacht? Also das ist meine Vermutung. Es ist halt einfach straightforward. Die Sprache bietet es an, eine Datastruktur abzulegen und dann haben sie es einfach gemacht. Hier Wikipedia schreibt, hier Pickle ist der Standard-Mechanism. Also vermutlich kennt das jeder. Wenn ich irgendwelche Daten abspeichern will, wieder laden will, mache ich es halt so. Es ist einfach ein Standard-Modul, ist verfügbar. Also wieso nicht? Ich brauche hier keine explizite Formatkonversion, sondern ich kann es einfach machen, ohne Fachwissen zu machen. Ja, allerdings, man sollte aufpassen, dass man da nicht so in so Box-Denker verfällt, zum Sagen, ach, das ist ja furchtbar praktisch, ich mache da einfach Pickle-Dump und dann ist das da und beim nächsten Mal mache ich Pickle-Load und dann habe ich es wieder. Das mag zwar nett sein für RSS to E-Mail, aber für das Gesamtsystem, wenn man so anfängt, so Boxer zu machen, dann funktioniert es nämlich plötzlich nicht mehr, dass einzelne Programme miteinander kommunizieren können, sondern es wird dann überall so Abschottungen gemacht. Und die Unix-Philosophie sagt, man soll Programme schreiben, die zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich einen Editor habe, um Textdateien zum Bearbeiten, dann will ich den auch nutzen, um Textdateien zum Bearbeiten. Und die Feedliste ist aus meiner Sicht einfach nur eine Liste von Textzeilen. Also es könnte einfach so ein Tab-Separated-File sein und dann könnte das mit dem Editor oder mit was ich sonst an Tools habe, kann ich einfach damit arbeiten und muss nicht ein Python-Skript schreibe, damit ich Pickle verwenden kann, um das Ding zum Laden. Aber vielleicht muss ich dann erstmal im RSS-to-E-Mail-Code gucken, wie ich eigentlich die Datastruktur aufbaut. Also ich habe da keine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen. Also man sollte die große Sichtweise auf das Gesamtsystem, die sollte man nicht verlieren. Also nicht nur denken, ach, das ist jetzt hier RSS-to-E-Mail und das kann selber machen, was es soll und alles außer interessiert mich nicht. Ne, wichtig ist, dass man den Gesamtblick immer im Blickfeld hält, den Gesamtbereich, wo einzelne Tools, neben Tools, die einzelne Aufgabe erfüllen, die man über Zimmer benutzen kann, wo es Schnittstellen gibt. Ja, eine Frage dazu? Zu RSS-to-E-Mail? Ich habe mich nicht an die Autoren gewandt. Sollte ich machen. Allerdings, ja, ich habe auch bei Projekten, die deutlich Unix-Philosophie näher sind, auch schon erschreckende Erfahrungen gemacht, wenn man da mit so einem Argument kommt, dass es da doch sehr am Verständnis fehlt. Also es wäre sicher ein Ansatz, direkt einen Patch zum Liefern. Genau, allerdings, man muss auch bedenken, das Projekt ist eben auch für Windows und als erstes für Windows und dann für Unix. Und ich meine, dann also kann man vielleicht an die Aussicht von so einem Vorschlag, kann man schon mal drüber nachdenken.
Relativ einfach lösen in Python seit Version 2.6, glaube ich, mit the Swift-Statement. Das könnte ich mal nur dann nachher besprechen.
Mit welchem Statement?
Ja, with.
Ah, okay. Ah, okay, du meinst, es geht also auch ziemlich einfach. Okay. Gut, können wir nachher vielleicht mal kurz. Ja, super. Gut. Weiter zu unserem dritten Fall. mgetField von mh. Nochmal kurz, was ist mh? Es geht nicht um mh, sondern es geht um konkreter Fall in mh. Es sind Mail-Handling-Tools, die ziemlich alt sind, hauptsächlich in den 80er Jahren benutzt oder entwickelt worden. Und es gibt Personen, die benutzen das Zeug immer noch. Genau, gibt es auch einen Vortrag darüber. Also MH ist eigentlich nur der Oberbegriff für MH selber, NMH, MMH. Das ist eigentlich ist das hier alles, kann man hier alles synonym verwenden. Das Projekt hat eine Datei, die ist im Verzeichnis SBR, steht für Subroutines, also irgendein Hilfsprogramm, heißt mgetField. Und der Code da drin, der liest RFC 822 Nachrichten. Also der kann so Header lesen, gefaltete Header und sowas. Und der ganze Body liest er dann auch. Also das Ding kann irgendwie alles. Hier so ein paar Kommentare dazu. Ja, alle Straßenführer, ja sprichwörtlich nach Rom, aber in NMH führt jeder Datafluss irgendwie durch mgetfield. Also, naja, und hier der Spaß fängt an, weil die Funktion ist leider verflucht. Das ist ein Kommentar aus der Datei. Also irgendwie gibt es da ziemlich heikle Geschichte. Und hier schlägt einer vor, man könnte gleich Photonentorpedos abschießen. Es war schon damals ein schlechter Ansatz, aber es hat zumindest funktioniert und scheinbar war es auch, hat es eine Verbesserung gebracht. Also, wenn man das irgendwie so mitkriegt, dann befürchtet man schon ein bisschen das Schlimmste. Aber es gibt ja Gründe für alles. 1986, wichtig, das ist jetzt die Gründe hier, das war jetzt, in der Jetztzeit. 86 hat da der Van Jacobson hat mal Zeitmesser und MH war immer so ein bisschen, da hat es immer das Argument gegeben, es ist ja so langsam, weil das folgt nämlich ziemlich viele Prozesse, was damals ein bisschen Thema war. Und er hat tatsächlich mal gemessen und stellt fest, mgetfield nimmt 60% der Rechenzeit in Anspruch, durchschnittlich, egal welches MH-Tool man benutzt. Und er hat sich ein bisschen Zeit genommen, hat mal ein bisschen optimiert und hat das Ganze, also das ist ja erstaunlich, von 60% der Zeit auf 10% der Zeit. Also das ist ja, die Größenordnung muss man sich mal vorstellen. Hat er geschafft. Und dann geht es hier weiter, genau, nächste Zeile. Also er ist sich natürlich bewusst, dass das Ding jetzt stark getuned ist. Es ist ein bisschen komplex geworden. Und er warnt jetzt halt eben, also jede Zeile in dem Code hängt grundsätzlich mal von jeder anderen Zeile ab. Und bevor man irgendwas daran ändert, sollte man doch alles unbedingt auch verstanden haben. Und zwar nicht, also nicht nur ein Teil verstanden, sondern alles verstanden. Und nicht nur grob verstanden, sondern im Detail verstanden. Und dann könnte man ja was ändern, aber man sollte doch ganz genau testen, weil selbst der kleinste Fehler kann kann die Mails vom Müller oder gar, oder man verliert gar Mails. Also das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, depends sometimes in subtle ways. Also man weiß nicht, wie viel Fachwissen man braucht, um die subtile Abhängigkeit da zum Verstehen. Und ja, hier, das ist jetzt der legendäre Fluch. Also das ist die Frage, ob man es überhaupt versuchen sollte, an dem Code rumzuschrauben.
Ich kann, wenn ich heute meinen eigenen Mailhändler implementieren möchte, nehme ich die Version, die noch nicht optimiert ist.
Dann muss ich wahrscheinlich Code von 1985 nehmen.
Damals war es natürlich noch kein Virtual Management.
Das weiß ich nicht, wie es da mit Virtual Management war. Aber es, also so ein alter Code will man eigentlich auch nicht benutzen, sondern...
Jetzt sind die Rechner schnell genug.
Ja, wir können ja mal kurz hier reingucken. Zeilen. Ich muss sagen, ich habe hier schon ein bisschen was entfernt. Also das ist jetzt meine Version, die ist schon ein bisschen... Aber man sieht auch die Anzahl der Kommentare im Verhältnis zum Code. Also es gab wohl ziemlich viel zum Erklären. Ja, und jetzt wird es hier irgendwie ein bisschen abgefahren. Es wird halt Zeug umeinander geschrieben. If-Devs, Kommentare. Hier, sowas, irgendwie hat man das halt noch nie gesehen. Es ist vielleicht auch besser, wenn man sowas im Code nie sieht. Wenn was mit zwei Unterstriche anfängt, das ist immer ein bisschen heikel. Aber ich meine, hier wird hier dann so rumgecastet. Ja. Also hier, es wird immer abgefahren, es gibt hier dann so mehrfache, ja, also Kommentare, also irgendwie, es wird halt auch erklärt, was da so alles passiert. Ich versuche das ja immer zum Falten, aber irgendwann hat es halt nicht mehr in 80 Zeichen eingepasst. Ja, also man will sich lieber nicht damit beschäftigen. Aber es hat immerhin Zeit gespart. Ja, gucken wir mal genauer hin. Und das ist jetzt Analyse von Paul Wixie, der damals schon dabei war und jetzt über letztes Jahr mal drüber geschrieben hat. Also seit 1984 hat er nicht reingeguckt, jetzt hat er mal wieder ein bisschen genauer reingeguckt. Und ihr müsst jetzt gar nicht genau lesen, ich habe einfach so ein paar Sachen markiert. Also er sagt schon, ja, zu PDP-11 zählt. PDP-11, das ist die Maschine, auf der Unix entwickelt worden ist. Das war dann so Anfang der 70er Jahre, da war das ein cooler Code. Ja, und jetzt hier, its caller must know internal details. It digs into the underlying file object. Also das file object ist eigentlich Abstraktionsebene, wo man nicht wissen sollte, wie es da drin aussieht, weil das könnte auf jeder Maschine kann das anders sein, mit jedem C-Compiler kann es anders sein. Ja, es die Funktion liefert sogar einen Zeiger zurück auf Daten, die in dem File-Object drin sind, also wo man gar nicht reingucken sollte. Nicht nur, dass sie da drin arbeitet, sondern sie liefert sogar nach außen zurück. Und der Aufrufer von der Funktion muss quasi sicherstellen, dass er nichts Falsches macht, weil das, was er da zurückkriegt, ist eigentlich nichts, was man normalerweise zurückkriegt. Normalerweise kriegt man halt, naja, eine Kopie von irgendwas zurück oder einen Zeiger auf Speicher, den man selber alloziert hat, aber hier sieht das alles ein bisschen anders aus. Ziemlich viel if-devs, Standard.io, vermutlich durch die IFDEF sind das verschiedene Arten von Standardbibliotheken, die alle irgendwie anders funktionieren, aber immer wird intern was gemacht. Mit UTF-8 brauchen wir gar nicht kommen und so weiter. Aber er sagt, mGetField ist High Art. Also immerhin, das ist halt die Frage, was man jetzt unter Kunst versteht. Also schöne Kunst ist bestimmt nicht, aber seltene Kunst. Ja. Jetzt sind wir bei der Optimierung. Gute Performance ist natürlich toll, schlechte Performance muss man optimieren, oder? Und da ist die Frage, muss man das wirklich? Und Donald Knuth sagt, also ich meine, den Spruch hat wahrscheinlich jeder gehört, man sollte auf jeden Fall mal nicht zu früh optimieren. Ich meine, also man kann ihm ja wirklich hier nicht zu viel vorwerfen, er hat zumindest mal gemessen, wie viel Zeit er überhaupt drauf hat. Also er hat nicht einfach mal blind optimiert, sondern es war ja zumindest mal zielgerichtet. Und erfolgreich auch. Nur Optimierungen sind halt ein Kompromiss. Er hat halt was in Kauf genommen. Er hat für den Erfolg, hat er das in Kauf genommen. Die Komplexität des, naja, also ich meine, der Kommentar hier sagt, was die Folge war von der Optimierung. In den Jahren und Jahrzehnten danach, naja, ist halt nicht alles glatt gelaufen da. Wenn man das in die Kommentare durchliest, wo dann irgendwie so der erste Kommentar ist, in der Geschichte von dem Modul ist schon das und das alles passiert. Und passet auf, an der Stelle, da hat es bisher immer Probleme gegeben. Wir glauben, inzwischen haben wir den Bug gelöst, aber man weiß ja nie.
Als Java-Programmierer muss ich hier natürlich den Kommentar geben, dass man natürlich Compiler dafür erfunden hat, für solche Optimierungen.
Da hast du recht, ja. Und heutzutage sind sich auch alle einig auf der Mailingliste, dass der Compiler das ganze Ding sowieso besser optimiert als die Handoptimierungen inzwischen. Mitte der 80er Jahre war das halt noch ein bisschen anders. Also insofern war das vielleicht damals gerechtfertigt, aber dadurch, dass es damals so optimiert war, hat es zu viele Bugs geführt und es hat dazu geführt, also nicht nur der Fluch, sondern auch der schlechte Code hat dazu geführt, dass Leute ungern darin geschafft sind. Weil ich meine, wenn du erst alles komplett verstanden musst, wer ändert da gern was? Also die Datei, das Modul ist einfach eine Sackgasse. Die ist einmal geschrieben und die ist scheinbar perfekt und wir fassen sie nie mehr an. Allerdings, inzwischen könnte der optimierte Compiler das Ganze sowieso schon besser machen. Also, warum schmeißt man es nicht weg und macht es neu? Ich glaube, das ist die einzige Lösung aus dem Problem. Du kannst die 1000 Zeilen Code, die kannst quasi, mit denen kannst du nichts mehr anfangen. Aber du musst es zumindest verstanden, um zu wissen, wie das Ding funktioniert. Es ist ja nicht unbedingt jeder noch dabei, der damals mitgeschrieben hat, wo das entwickelt worden ist. Das ist ja schon ein paar Jahre alt, 30 Jahre alt. Und es sind natürlich die ganzen Aufrufe von der Funktion, sind etwa 70 Stück, weil die wird ja überall verwendet, die arbeitet natürlich, also die kriegen ja so interne Zeiger auf irgendwas zurück. Das heißt, die muss man alle auch anpassen. Also die Umarbeitung von sowas ist schon ein riesen Aufwand. Und da das ja die zentrale Funktion ist in MH, die in jedem Tool verwendet wird, die quasi alle Daten liest, von der hängt ab, ob Data verloren wird oder nicht. Also das muss man sich doch sehr genau überlegen. Und das ist vor allem auch ein großer Aufwand, sowas zu machen. Ja, man muss ziemlich viel Zeit nehmen und halt am Stück mal.
Du bist ja jetzt der Maintainer von MMH und bist deswegen natürlich auch schon mit der Funktion wahrscheinlich mehr in Kontakt gekommen. Du hast ja eben auch gesagt, dass du da schon was dran gemacht hast ein bisschen. Wie sehen denn deine weiteren Pläne für diese Funktion aus?
Also ich habe ein bisschen was gemacht, allerdings so wenig wie möglich, verständlicherweise. Und alles, was ich gemacht habe, war Teile raus zum Schwerfen. Also da hat es so Sonderfälle gegeben, weil das Ding hat nicht nur RFC 8, das kann nicht nur RFC 822 Messages lesen, sondern auch Inbox-Dateien, also auch mehrere Mails in einer Inbox-Datei. Und es hat auch mal MMDF, das MMDF-Format lesen können. Und zumindest das habe ich mal eliminiert. Also das Ding macht sowieso schon mehrere Sachen. Und ich sag mal, das war relativ einfach möglich, weil halt irgendwo mal eine Überprüfung war, was für Art von Datei ist denn jetzt? RFC 822 oder Inbox oder MMDF? Und da habe ich quasi anhand von der Bedingung dann so ein paar Fälle raus eliminieren können. Aber so wenig wie möglich. Und naja, mein Ansatz ist letztendlich darauf zu warten, was die von NMH machen und das dann zum Übernehmen. Also muss man irgendwie schon auch realistisch sein. Also solange es nicht unbedingt sein muss, mache ich da nichts und gucke, dass ich wichtigere Sachen mache. Aber auf Dauer soll das auf jeden Fall jetzt so bleiben. Ja, Optimierung. Also Optimierung ist immer ein Kompromiss. Und zwar ein Abwäger von verschiedenen Zielen, die man über als Softwareentwickler hat. Man versucht natürlich, dass das Ding performant ist. Man versucht, dass es wenig Code ist. Man versucht, dass es einfach lesbar ist. Man versucht, dass es portabel ist. Und so weiter. Man hat eine ganze Menge Ziele. Und man muss die irgendwie gegeneinander abwägen. Und Optimierung ist eben quasi, also Performance-Optimierung heißt, man sagt, die Geschwindigkeit und der Speicherverbrauch ist mir wichtiger als irgendwas anderes. Und dann optimiert man eben. Und so war es eben auch in dem Fall. Die Frage ist halt, wie man abwägt und je nachdem optimiert man halt unterschiedlich. Ja, wie optimiert man richtig oder gut oder sinnvoll? Man sollte auf jeden Fall selten optimieren. Das ist mal der beste Ratschlag, neben dem, was Knut sagt. Einfach selten ist schon mal, ist man schon mal auf dem richtigen Weg. Bevor man optimiert, sollte man unbedingt rausfinden, was man denn optimieren muss. Das liest man ziemlich oft in der Unix-Welt, dass man als erstes mal einen Profiler benutzen muss oder sollte, wenn man Laufzeit optimiert. Also als erstes mal rausfinden, wo geht die Zeit überhaupt drauf. Weil meistens ist es nicht da, wo man als erstes denkt. Und ich meine, das hat der Van Jacobsen, das hat er zumindest richtig gemacht. Er hat erst mal geguckt, wo ist eigentlich das Problem. Und aus meiner Sicht solltet Optimierungen solltet immer nur ein temporärer Krücke sein. Also man sollte nicht optimieren, weil optimierter Code besser ist, sondern man sollte optimieren, weil momentane Hardware zu langsam ist. Das ist der Grund, wieso man optimieren sollte. Aber wie man hier untersieht an der Einschätzung von Ken Hornstein, er sagt, die Optimierungen im Getfield, die waren ja recht zur Zeit von Vexus. Da war es ja notwendig, da haben sie die Laufzeit da drastisch reduziert, aber heutzutage sind sie nicht mehr relevant. Und ich will mal behaupten, dass das ein Schicksal ist, das alle Optimierungen trifft. Dass sie ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte, wenn die Software das Glück hat, so lange zum Leben, dass sie einfach unnötig wird. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man Optimierung nie auf Dauer anlegen sollte, sondern dass Optimierung immer ganz klar eine temporäre Zwischenlösung ist, die vielleicht ein paar Jahre läuft. Und den Stellenwert muss eine Optimierung haben. Also selten machen, gucken, was man optimieren muss und dann so optimieren, dass es nur eine temporäre Erscheinung ist. Und im Getfield, das ist ganz klar eine Sackgasse. Da kann man nicht mehr wieder raus. Das ist keine temporäre Optimierung, sondern das ist eine endgültige Optimierung. So etwas sollte es nicht geben, sondern man sollte versuchen, immer nur temporär zu optimieren, weil ein paar Jahre später wird sie unnötig sein, behaupte ich. Ja, eine Frage zu der Optimierung. Ja, und Also mir geht's.
Okay.
Also die Frage war, was genau verstehst du unter endgültiger Optimierung? Also eine, die man nicht mehr rückgängig machen kann, sozusagen, dass so weit optimiert ist, dass schon nicht mehr lesbar ist. Oder in der Bildverarbeitung gibt es oft so Quantensprünge, dass ein Algorithmus plötzlich in eine ganz andere Kategorie der Komplexität fällt, dass man auf einmal wirklich um 5 oder um 10 Größenordnungen schneller ist, wobei das natürlich nur den Algorithmus betrifft und die Implementierung dann wiederum was anderes ist. Also in deiner Welt ist dann die Optimierung implementierungsbezogen oder eher algorithmusbezogen?
Nicht algorithmusbezogen. Die Optimierung hier in meiner Sicht ist, wir haben einen Algorithmus und versuchen, den schneller zu machen oder speichereffizienter zu machen. Also wenn man einen besseren Algorithmus findet, das ist, dass man quasi, ich muss sagen, wenn man bei der Optimierung sowas wie Lesbarkeit opfern muss, das ist eine Optimierung, die man sich überlegen sollte. Also das, ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Optimierungen, die ich hier meine, das sind welche, wo man irgendwas dafür opfern muss. Wenn man einen besseren Algorithmus hat mit einer besseren Laufzeitkomplexität, das ist eine Optimierung, wo man im Normalfall nichts dafür opfern muss. Und sowas ist auf jeden Fall legitim, das sollte man auf jeden Fall machen, weil das hat dann nur Vorteile. Aber sobald man anfängt, irgendein anderes Ziel, das man als Softwareentwickler verfolgt, nämlich zum Beispiel Einfachheit oder Lesbarkeit oder so, wenn man da irgendwas opfern muss, dann muss man sich überlegen, was einem das wert ist. Gut, so viel zu den Fallbeispielen. Jetzt so ein bisschen die Überleitung zu vielleicht noch ein bisschen philosophischer Betrachtung von dem Thema. Also, auf jeden Fall, ich will jetzt nochmal wegkommen vom Konkreten, sondern ich will nochmal ein bisschen das Ganze von weiter außen betrachten. Ich will nochmal zurückhören, will mir überlegen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Performance, wie sieht es aus mit Optimierungen. Und ich habe hier eine kleine Klassifikation aufgestellt. Was gibt es denn für Performance, für verschiedene Arten oder Sichtweisen von Performance? Und dazu zur Erinnerung nochmal zurück, was ist Performance? Und hier sagt die Wikipedia, Computer Performance ist eben das Verhältnis von sinnvolle Arbeit und die dafür eingesetzte Zeit und sonstige Computerressource. Das sind letztendlich oder in erster Linie die Runtime Performance und die Space Performance, also was einfach vom Rechner abhängt. Ich will aber den Blickwinkel ein bisschen weiter und will sagen, es gibt nicht nur Performance, die der Computer betrifft, und das ist ganz entscheidend, sondern es gibt hier auch ein Feld von Performance-Aspekte, die vom Benutzer abhängen oder die für den Benutzer relevant sind, sondern zum Beispiel die Performance der Darstellung oder wie performant das Debugging funktioniert oder wie gut sich das Ding maintainen lässt. Also ich meine, Performance ist ja so ein allgemeiner Begriff und ich will gerne von der Denkrinne, dass es immer bloß um Prozessorzeit und um Speicher geht, will ich ein bisschen euch rausholen darauf, dass Performance, also Software-Performance, sich auf der Nutzer ausweitet. Und der Nutzer verstehe ich so im Unix-Sinn immer als der Nutzer ist ein Programmierer oder zumindest jemand, der ein Computer bedienen kann. Ich sage mal, Computer mit Computerbedienung meine ich aus Unix-Sicht immer, er kann Shell benutzen, er kann da EFO und der Schleife und sowas. Er muss nicht C-Programmierer können, aber er kann mehr als bloß mit der Maus klicken. Für einen Programmierer eben, wie gut lässt sich Code lesen? das sind auch Performance-Aspekte. Und ich bin der Meinung, dass die genauso betrachtet werden müssen, dann eben nicht nur die computerorientierte Performance. Weil es hat sich nämlich was geändert in der Computerwelt. Früher war es immer so, Computerzeit war teuer. Ich meine, das hat ganze Informatik am Anfang beeinflusst. Speicherplatz war teuer. Und Nutzer, also Programmierer, haben Zeit und Arbeit aufgewendet, damit der Computer weniger Rechenzeit braucht, damit er weniger Speicher braucht. Dafür hat man menschliche Arbeitszeit investiert. Und ich bin der Meinung, die Zeiten sind vorbei. Heute ist es so, dass Computerzeit billig ist, Speicher ist billig. Und jetzt muss ich das wandeln. Jetzt muss der Computer extra Arbeit verrichten, damit es mir Menschen einfacher sind. Also genau andersrum. Wir müssen wegkommen von der Orientierung auf Computer-Performance zur Orientierung auf User-Performance. Wir müssen gucken, dass der Mensch, der Programmierer, der Nutzer, dass der es möglichst einfach hat. Das heißt, Code muss lesbar sein und nicht möglichst schnell laufen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum CAT, ich meine, das eine CAT, das ist einfach völlig irrelevant, ob es das braucht oder nicht. Sondern wichtig ist, dass es für uns einfacher zum Lesen ist.
Denken wir mal an wirklich große Datenmengen, zum Beispiel dem, was die Rechenzentren der NSA umsetzen müssen. Es ist natürlich wichtig, den Algorithmus zu optimieren, um diese Daten in Echtzeit durchgrasen zu können.
Ja, und da komme ich wieder zu meinem Argument, die Performance-Optimierung ist eine temporäre Erscheinung, weil in 5 oder 10 Jahren ist das kein Problem, dann kann man die Datenmenge ohne Optimierung berechnen, verwalten. Die einstündige Datenmenge skaliert mit hoch. Ja, es wird immer ein Raum geben, immer so eine Zeitspanne, wo was optimiert werden muss. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man nie optimieren sollte. Nur man muss sich genau überlegen, weshalb man optimieren will. Und wenn es einem das wert ist, dass man da so viel menschliche Energie reinsteckt, um das bewältigen zu können, dann kann man das ruhig eingangen. Aber ich glaube, dass das nur ein ganz kleiner Fall von allen Softwarefällen betrifft. Und vor allem nicht die übliche Software, die fast jeder von uns hier schreibt.
2 kleine Einwände. Zum einen das klassische Beispiel der High-Performance-Computing. High-Performance-Computing ohne Optimierung hängt der ganzen... Normalerweise ist die Software wesentlich optimierbarer wie die Hardware, weil Software ist optimierbar. Hardware hat eine gewisse Geschwindigkeit, in der sie wachsen kann. Die zweite Sache, die meiste Software heutzutage wird auf Geräten eingesetzt, wo nicht mehr die Computerzeit oder der Speicher billig sind, sondern ich habe ein Energieproblem. Entweder weil ich kühlen muss, seien es Outdoor-Dayslams oder sonstige Späße, oder ich habe nicht genügend Energie zur Verfügung, weil ich einen Akku habe, weil ich Energy Harvesting betreibe. Und also meiner Meinung nach ist heute Optimierung wichtiger denn je, um die Energie niedrig zu halten.
Ja. Das ist halt dann vielleicht ein bisschen Philosophiefrage. Ich würde dann als erstes an der Presentation optimieren und die ganzen Glitzereffekte weglassen. Und damit wird man wahrscheinlich am meisten Akku-Energie sparen, indem man an sowas optimiert und nicht an irgendwelche Bits, die man umgegenschiebt oder an so Details, sondern ich glaube, wenn wir wirklich einsparen willst in Größenordnungen, dann musst du irgendwas fundamental anders machen und nicht einfach nur versuchen, Code zu optimieren.
Ja, mag bei der GUI-Sache noch valide sein, aber gerade die ganzen Sachen, wo du keine GUI hast, wo die GUI für dich ein Schalter und ein Lämpchen ist, was leuchtet und im Hintergrund tatsächlich massiv Energie gespart werden muss. Okay, bei einer Waschmaschine vielleicht ist Energieproblematik von ein paar Milliwatt weniger das Problem, aber irgendwelche Sensoren, die ich per Fallschirm ins Feld schmeiße und davon 100.000, die gerade mit der Energie vom Fall noch leben müssen, da ist es genau wichtig. Das glaube ich, um alltägliche Dinge. Ich weiß nicht, Software ist für mich jede Software und nicht nur, wir gucken uns das kleine Teil von der Software an, die auf dem Computer läuft für mich.
Also ich glaube, man findet immer Fälle, wo Optimierung Sinn macht und ich glaube, es gibt eben auch berechtigte Argumente für Optimierung. aber ich glaube, die machen halt maximal 5% von alle Fälle aus. Und lass es 10 oder 15 sein. Aber dann haben wir immer noch 80% von Software-Fälle, die einfach quasi simpel sind, wo man sich über die Sache keine Gedanken machen muss. Wo es, ich meine, so die Optimierung, die hier bei IMH der Fall war, von 60% auf unter 10%, wo schafft man das schon? Also im Normalfall optimiert man halt 5 oder 10% weg. Vielleicht auch mal 30. Aber ich glaube, es gibt viel zu wenige Fälle, wo die Optimierung wirklich Sinn macht, als dass man flächendeckend optimieren sollte. Und ich will eben dazu motivieren, wirklich nur dann zum Optimieren, wenn man wirklich gute Gründe dafür hat. Und ich glaube, alles, was hier im Studium programmiert wird und was ihr als Ferienjobs macht und vermutlich das meiste, was ihr im Berufsleben macht, da ist überall nicht notwendig. Und es gibt natürlich da so High-Performance-Computing und so, es gibt immer so Fälle, aber ich glaube, ich will einfach dazu motivieren, sparsam zum Optimieren, euch Gedanken darüber zu machen, ist wirklich notwendig und auch, welchen Kompromiss geht ihr dafür ein? Also ihr müsst euch bewusst sein, was es heißt, mit optimiertem Code weiterzuarbeiten. Und ich meine, wenn man halt immer Code von frisch schreibt, von null, dann merkt man die Folge nicht. Ich arbeite halt ziemlich viel mit altem Code und kriege sowas halt ständig mit. Aber ich glaube, das ist ganz gut, so die Erfahrung zu machen, was heißt es, mit optimiertem Code zum Arbeiten. Und stell dir jetzt mal die mGetField vor, ohne Kommentare. Da brauchst du gar nicht anfangen. Da musst du mit so einem Blackbox-Model anfangen und dann sagen, was kommt rein, was kommt raus? Reverse Engineer, letztlich.
Also so aus der persönlichen Erfahrung kann ich eigentlich zwei Totschlagargumente anführen, dass man immer optimieren muss. Das eine sind die Begehrlichkeiten und das andere auch. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Smartphone, was alltäglich ist, und ich hätte da gern schönere abgerundete Effekte. Und die zahlen sich für mich als Unternehmen in bare Münze aus, weil die Leute das eher kaufen. Und da muss halt irgendwas anderes optimiert sein, dass diese Rechenpower, die ich für die schönen runden Ecken brauche, zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Und das andere ist sozusagen aus meiner direkten Arbeit in der Bildverarbeitung. Wenn der Rechner mehr schöne Sachen erkennen und prüfen kann, dann kommt garantiert irgendein Designer auf die Idee und designt das Objekt, das zu untersuchen ist, genauso, dass ich an die Grenzen von meiner Auswertekapazität komme. Und es kommt also eigentlich bei jedem Projekt vor, dass man mindestens abwägen muss, schaffe ich es noch mit einem Rechner oder hänge ich vielleicht zwei oder drei hin, weil einfach die auch neue Rechner an ihre Grenzen kommen. Also die Begehrlichkeiten, sobald die Rechenpower da ist, wird sie auch genutzt.
Ja, zu deinem zweiten Ansatz. 5 Jahre später, oder sagen wir 3 Jahre später, läuft die Software immer noch und dann läuft es aber auf einem Rechner. Ich meine,
Aber in 5 Jahren oder in 3 Jahren hat die Konkurrenz schon relativ viel verkauft und ich da nichts. Ich bin besser als alle anderen denken und die Begehrlichkeiten, die werden auf jeden Fall dazu führen, dass immer irgendjemand versucht, schneller und besser zu sein.
Ja.
Ich denke, ein gutes Beispiel immer das Auto. Das Auto hat vor 40 Jahren 800 Kilo gewogen, und hat so gut wie gar keine Steuerung gehabt elektronisch. Jetzt hat das Auto 2 Tonnen und hat eine wahnsinnige Steuerung, wo du ziemlich viel mit erreichen kannst. Da ist aber drauf geschissen, wenn das Auto wieder 800 Kilo wiegt, dann kann das Auto irgendwann auch mal 600 oder 400 Kilo nur wiegen, unbeladen. Und du hast eine Elektronik drin, die wiegt 2 Kilo. Das heißt also, du brauchst immer beide Sachen. Du brauchst sowohl auf der einen Seite eine anständige Programmierung, die das Ganze nach vorne treibt, und bei der Begehrlichkeit, die wird heute, ja, ich sag's mal, geschlagen von der Nachhaltigkeit. Es gibt eben immer nicht nur diese ganz großen Industrien, sondern es gibt auch die kleinen Industrien und die kleinen Lösungen. Und wenn du beispielsweise an diesen Affenarsch aus Israel denkst, der gesagt hat, ich pflastere Dänemark mit Autos zu, die keinen Motor mehr haben, sondern nur noch mit Elektromotoren gehen, weil ich die Batterien auswechsle. Also beim Tanken wird die ganze Batterie ausgewechselt. Da hast du das in diese Richtung, dass von 2 Tonnen es auf einmal nur noch 1 Tonne gibt. Gleichzeitig musst du natürlich für den Verkehrsfluss deine ganzen Verkehrsteilnehmer so optimieren, dass die Unfälle nicht mehr zunehmen. Also denk immer daran, als in den 60er Jahren die Höchstzahl der Unfälle, der tödlichen Unfälle, 16.000 gewesen sind, haben wir heute nur noch 4.000 Unfälle. Und wir haben immer noch die Unfälle deswegen, weil die Autos 2 Tonnen schwer sind. Und wenn wir die Autos runterschachteln wieder auf 800 Euro, bis sie dann 600 Kilo wiegen, dann hast du nämlich diese dänischen Autos, die dann quasi nur noch die Batterien optimieren müssen. Nur mal, um das so als Vergleich zu sagen. Und das, die letzte Frage war gewesen, du hast dieses schöne MH entwickelt, auch in deinem vorletzten Vortrag. Wann gibt es eine GUI dazu? Weil eines muss ich sagen, ich habe nicht das meiste davon verstanden, aber ich bin deswegen gekommen, weil ich genau gewusst habe, hier wird über das zentrale Problem gesprochen, was ich beim Programmieren mache. Aber für mich als Anwender, das heißt noch 2 Ebenen weiter oben, wäre beispielsweise, um vom Auto zurück zum Telefon zu kommen, es gibt kein Telefon. Das, und das wäre für mich als Programmierer das Erste, was ich machen würde, das Telefonieren ausschaltet, damit ich es als normale Maschine weiterhin verwenden kann im Normalbetrieb. Ich will also nicht angerufen werden. Das wäre so eine Sache, was dann sämtliche Programmierung schlägt.
Ich möchte mal noch zu bedenken geben, dass diese Mentalität, die jetzt schon so ein bisschen geäußert wurde von euch, also diese Begehrlichkeiten, dieses Ellbogenmentalität und so, dass das ja in krassem Kontrast steht zu dem, was du, Milo, eigentlich sagtest und uns ans Herz legst, nämlich diese Optimierung, die ja eigentlich benutzerorientiert ist. Und also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das Gleiche ist sowas wie in Binärformate schreiben, Geschäftsgeheimnisse hüten, von mir aus auch Patente verwenden oder sowas, das ist eigentlich ja eine Anti-Optimierung in dem Sinne, dass die Software also jetzt nicht mehr wiederverwendbar ist. Also ich kann, glaube ich, auch sagen, dass diese eine Funktion, von der du uns vorhin erzähltest, nicht besonders wiederverwendbar ist, und das andere, das geht ja in ähnliche Richtungen.
Ja, danke, also das ist sehr schön gesagt. Ich will nochmal einmal zurückkommen zu dem, was du als Erstes gesagt hast, mit dem, dass wenn das halt netter aussieht, dann können wir da mehr Zeug davon verkaufen, und das ist das, was Nutzer möchtet, und da steht man quasi unter Druck, immer das nächste Feature und so zu machen. Wenn ich das als Realität einfach akzeptiere, dann würde ich nicht hier stehen, ja, und den Vortrag halten. Also mir geht es ja eben gerade darum, dass es nicht so weitergehen soll, dass man das nicht akzeptieren soll als Realität, dass man immer nochmal ein Feature braucht und nochmal ein Feature und wer als schnellstes da noch was Neues hat und so. Sondern ich will ja eben gerade zum Ausdruck bringen, dass es darum geht, was steckt wirklich an Kern drin, was ist entscheidend hier dabei. Und das sind eben nicht die Clicky-Bunti-Sachen außenrum. Und das ist das Zeug, was man da so außenrum baut, was möglichst schnell ist, wenn man nicht nochmal einen Monat warten kann und so. Sondern ich bin ja eben gerade da, um eben einen anderen Blickwinkel aufzuwerfen, um zu zeigen, dass man auch anders denken kann, dass es auch andere Aspekte gibt, die genauso wichtig sind. Und wie Nico schön gesagt hat, mir geht es eben um den Nutzer. Ich will, dass er dass er Software hat, die ihm wirklich hilft und nicht einer, die ihn halt einlullt durch nette optische Effekte oder sowas. Sondern ich will einfach sinnvolle Software. Und natürlich steht er im Gegensatz zu dem, was momentan in ist in der Gesellschaft. Aber deshalb bin ich eben hier, um da dagegen anzukämpfen. Ja, ich will hier. Danke, ihr dürft auch gleich bald zum Endapplaus übergehen. Ich bin soweit durch. Ich habe euch hier nochmal zusammengefasst, so die Kernpunkte von meinem Vortrag, wie das sie. Ich bin der Meinung, Syntax, das sind wir beim CAT-Beispiel, soll eben die Semantik, das Denkmodell unterstreichen, so muss Syntax Design sein. Zu RSS to E-Mail, ich will nochmal sagen, nicht das Boxer-Denken, sondern Denken im System. Es ist wichtig, dass das Software kombinierbar ist, dass man Mehrwert hat, nicht nur kleine Insellösungen, sondern ein großes Ganzes. Und bei MH will ich nochmal sagen, Optimierungen sehe das als temporäre Hilfsmittel, die man bewusst einsetzt, immer mit dem Bewusstsein, man nimmt auch was dafür in Kauf. Und insgesamt, meine Kernaussage halt, es geht hier um Menschen und nicht um Computer. Also wir müssen für Menschen optimieren, wir müssen nicht für Computer optimieren. Und so danke euch für euer Zuhören. Ich habe hier noch ein paar Links. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Übrigens hier auch ganz nett eine Seite vom Sven Maschek zum Useful Use of CAT. Also da könnt ihr euch dann mal ein bisschen näher informieren. Also er macht das ganz sachlich, wo CAT wirklich wichtig ist, wo es nicht anders geht und so. Hier was zu Thompson Shell. Gibt es auch hier als Projekt, also kann man sich da auch installieren, wenn man das heutzutage noch auf seinem Rechner mal ausprobieren will und so weiter. Ja, ihr findet das dann schon. Und ja, wie immer, ich habe Tailoom Tools halt verwendet, um das Ganze zu machen. Meine Makros basieren die auf denen von Uriel. Und die Folien gibt es im Wiki vom CCC und eben auf meiner Website.